In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie es ist, unerwarteterweise einen Elternteil zu verlieren. In der heutigen Folge haben wir Jennifer bei uns zu Gast. Sie hat in einem sehr, sehr kurzen Zeitabstand beide ihre Elternteile verloren. Und ich weiß, wie es ist, halbweise zu werden, indem man seine Mama verliert. Aber sie musste erleben, innerhalb von kurzer Zeit, binnen weniger Wochen, beide Elternteile zu verlieren. Und ihr Vater starb unerwarteterweise früher als ihre Mama. Und genau diese Geschichte erzählt sie uns heute.
Was ist denn passiert, dass du dich mehr mit dem Tod beschäftigen musstest?
Meine Mama und mein Papa. Mein Vater am 30.07.23 und meine Mama drei Wochen später am 20.08.23.
Seitdem, was für eine Rolle spielt Trauer so in deinem Alltag?
Wir sprechen zu Hause täglich über meine Eltern und bei meinem Sohn ist es auch ganz viel Thema, dass meine Eltern nicht mehr da sind und bei meinem Mann auch. Und ich bin jedes Wochenende am Friedhof. Also das ist auch so für mich ganz wichtig, dass ich einmal die Woche da bin. Es ist nicht mehr mit so viel Traurigkeit verbunden, sondern eher mit Liebe. Mhm. Und so eine Liebe, die mit mir läuft, mit mir geht und dass ich liebevoll an meine Eltern denke und nicht mehr mit so einem Schmerz, der natürlich trotzdem da ist, aber es ist mehr, ich bin dankbar, dass sie da waren und dankbar für die Zeit, die wir hatten und dankbar für meine Familie, mein gesundes Kind und dass diese Dankbarkeit mehr da ist, als dass diese Traurigkeit mich so runterzieht. Aber das Thema Trauer ist trotzdem tagtäglich Thema bei uns.
Wann findest du, hat sich das vielleicht für dich gewandelt? Also, dass das von Schmerz in so Liebe umgegangen ist?
Also, es ist ein bisschen schwer bei mir zu sagen, weil ich habe meine Eltern beide gepflegt. Papa nicht so lange wie Mama, aber Mama 2 Jahre. Und es gibt nicht so diesen... Meine Eltern sind verstorben und darüber war ich sehr traurig. Aber gleichzeitig ist so eine riesige Last von mir abgefallen. Von der Pflege und den Sorgen, die ich mir gemacht habe. Also das war wirklich, das hat mich so runtergezogen, 2 Jahre lang. Und deswegen ist das so, dieser Punkt, als das passiert ist, das waren so ambivalent. Ich war total traurig. Gleichzeitig musste ich funktionieren für mein Kind. Und gleichzeitig habe ich irgendwie so ein Stück mein Leben wiederbekommen, dass ich mich nicht mehr pflegen musste. Es ist nicht so, dass ich das nicht noch 100 Jahre weitergemacht hätte.
Ich verstehe es, ja.
Aber das hat einfach auch diese Sorgen, die ich mir so gemacht habe, das hat mich sehr belastet. Und wann es irgendwann besser wurde, ich weiß nicht, vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, dass ich nicht mehr so viel weine.
Magst du uns mal in die Geschichte von deinem Papa mehr mitnehmen? Wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie fängt er an, vielleicht gesundheitlich zu schwächeln?
Mhm. Er hat im März kam er ins Krankenhaus, aber das war schon ein halbes Jahr vorher so, dass er immer über Rückenschmerzen geklagt hat. Aber das ist, weiß ich nicht, ob das so diese Degeneration ist. Also er hat sich zumindest nicht darum gekümmert. Mein Vater hatte 2015 einen Herzinfarkt. Und alles, was da so damit zusammenhing, darum hat er sich gekümmert. Also er hat hat einen Bypass bekommen, einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator. Und das war für ihn so, ich habe doch jetzt das alles gemacht, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Und die Rückenschmerzen wurden aber immer stärker und Wärmekissen haben dann auch nichts mehr gebracht. Und dann waren, es war ja März 23, mein Mann und ich, also wir waren mit unserem Kind im Urlaub in Österreich. Und da war es halt dann so schlimm, dass er ja kaum noch laufen konnte. Und dann sind wir freitags zurückgekommen aus dem Urlaub. Und Sonntag habe ich ihn dann abgeholt und bin mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Ja, und das hat er dann erstmal 3 Monate nicht mehr verlassen. Und zu Beginn war es so, dass sie dachten, er wurde dann geröntgt und man dachte, er hat einen Wirbelbruch. Also er hatte auch einen Wirbelbruch, aber die Ursache war vermutet starke Osteoporose. Man konnte aber kein MRT machen, weil er diesen Herzschrittmacher hatte und das, oder der Defibrillator war das Problem. Das konnte man auf jeden Fall erstmal nicht verifizieren. Man ist davon ausgegangen, der hat einen Wirbelbruch, das wird schon Osteoporose sein. Da gab es auch Osteoporose in der Familie. Dann hat man ihn erstmal darauf behandelt, ich glaube 2 Wochen, mit Schmerzmitteln und wollte dann ihn ein bisschen fitter kriegen und dann diesen Wirbelbruch mit, da wird dann Zement in den Wirbel reingespritzt, dann wird er wieder stabilisiert. Das war dann am Tag dieser OP, kam dann der Anästhesist und hat dann das Vorgespräch geführt und meinen Vater gesehen und meinte dann, so kann ich den nicht in Narkose legen, dem geht's nicht gut. Und dann wurde nochmal ein Blutbild gemacht und festgestellt, dass er eine Lungenentzündung hat. Und dann wurde er erstmal auf diese Lungenentzündung behandelt und hat dann Antibiotika bekommen. Aber also der hat sich von Tag zu Tag total verschlechtert. Man hat ihm das angesehen und ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist das nicht. Das, also ich weiß noch, der Arzt sagte, ja, dieser Wirbelbruch kommt entweder von Osteoporose oder Krebs, aber das wird es ja wohl nicht sein. Und da war ich noch so, doch, also es war von Anfang an dieses Gefühl, was ich hatte, dass es nicht Osteoporose ist.
Also es ist auch ein krasses Bauchgefühl dann gewesen, was du hattest, ne? Du hast auch gesagt gehabt, wir hatten ein Vorgespräch. Und ich erinnere mich so an den Satz von dir, wo du meintest, dass dein Papa auch meinte, ja, wer sucht, der findet. Aber ihr hattet ja beide eigentlich auch dieses Bauchgefühl, dass die Diagnose, die da bisher im Raum stand, nicht die Ursache ist, oder?
Ja. Ich glaube, er hat das so ein bisschen gehofft. Und ich weiß nicht, ob er denkt, wenn man das hofft, dass es das ist, dass es dann auch dazu wird. Aber ja, was da im Hintergrund schlummerte, das war klar, dass das dann irgendwann rauskommt. Ja, ich war täglich bei ihm. Es ging ihm wirklich schlecht und ich habe dann darum gebeten, dass doch Ultraschall gemacht wird, weil sein Magen oder sein Bauchraum so groß war. Die Assistenzärztin meinte dann, nee, und lassen Sie mal Ihren Vater und wir machen das jetzt erstmal so. Und war ich morgens bei ihm und bin dann wieder nach Hause und dann rief er mich an, mein Vater, und sagte dann, ja, sie hat jetzt doch einen Ultraschall gemacht und ja, da ist was gefunden worden. Und dann bin ich wieder zurück und dann ging das eigentlich alles relativ schnell, dass dann, ich glaube, es war ein CT gemacht wurde und ja, er komplett voll mit Metastasen ist. Ja, die Hauptursache war dann ein Lungenkrebs, aber der halt schon komplett gestreut hatte in jegliche Organe und auch in den Kopf. Dann wurde eine Probe entnommen von einem Tumor, der relativ weit außen war und ja, dann war halt klar, dass das kleinzelliger Lungentumor ist und der halt extrem metastasiert ist.
Aber war euch zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass ihr nicht mehr viel Zeit habt?
Der Arzt hat gesagt, das kann man nicht mehr heilen. Er hat von einigen Monaten, vielleicht 1 Jahr gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber man recherchiert dann und schaut dann, gibt es Menschen, die davon geheilt worden sind? Und daran hält man sich so ein bisschen fest. Also er hat dann die Chemo gemacht, wurde auch bestrahlt. Und wir dachten, irgendwie, wir sind diejenigen, die Glück haben. Mitte März war das, hat er dann die Diagnose bekommen und Ende Juli ist er dann gestorben. Also es war auch viel kürzer als das, was uns irgendwie versprochen wurde oder ja, was im besten Fall hätte passieren können. Ja. Die Chemo hat halt nicht angeschlagen. Die Bestrahlung schon. Also die Rückenschmerzen wurden besser. Er konnte wieder laufen. Aber die Chemo hat nicht angeschlagen. Er hat dann noch eine Chemo bekommen, aber es hat sich halt total, hat halt, gab ein kurzes Hoch, das war, glaube ich, so im Juni. Da konnte er dann auch kurz nach Hause. Ja, da war ich, glaube, 2 Wochen bei zu Hause über seinen Geburtstag und über den meiner Mutter. Danach ist er einen Tag nach seinem Geburtstag dann wieder ins Krankenhaus gekommen. Oder 2 Tage, ja.
Wie lange hat er dann Chemo bekommen und wie war die Zeitspanne zu seinem Tod? Also wie lange hattet ihr Zeit?
17. März war die Diagnose und 30.07. ist er gestorben. Also 3 Monate, 3,5 Monate ungefähr, ja.
Krass. Du hast gerade schon angesprochen gehabt, dass man ja Sachen dann googelt und so. Und ich habe auch extrem viel gesucht und gedacht so, ja, okay, ich finde da auf jeden Fall vielleicht auch einen Arzt, der so ein Wunderheiler irgendwo ist.
Ja, ich habe komische Sachen bestellt im Internet.
Ja, ich auch, teilweise. Und ich habe aber auch irgendwann mal das Tablet von meiner Mama in die Hand genommen, eigentlich, weil ich was ganz anderes ihr einrichten wollte. Ich glaube, es ging um Online-Banking oder irgendwas war. Und dann habe ich eben ihren Suchverlauf gesehen und da habe ich auch gesehen, wie viel sie gegoogelt hat mit, was ist meine Überlebenschance und ihre Diagnose ein bisschen reingeschrieben und so, überlebt man das, wie viel Zeit hat man? Und diesen Suchverlauf dann irgendwie zu sehen, das war dann auch so dieses Bewusstsein für mich so, die setzt sich auch mit ihrer Zeit, die sie noch hat, irgendwie auseinander und ihr ist es irgendwo bewusst. War es deinem Papa auch bewusst oder hat er das irgendwie dir signalisiert, dass er damit rechnet, bald zu sterben?
Ich glaube, er wollte für den Fall gewappnet sein, dass er stirbt, also dass er so im Notfall seine Sachen geregelt sind. Mhm. Aber richtig damit gerechnet hat er nicht. Also das war so, als er dann die Ergebnisse bekam von der ersten Chemo und die gesagt haben, das ist alles noch größer geworden. Das hat er, da haben wir alle nicht mit. Also das war richtig so. Was macht ihr denn da eigentlich? Also es war so seine Einstellung, so warum hilft das denn alles nicht? Und dann hat der Arzt gefragt, ob er noch eine Chemo möchte. Dann hat er gesagt, ja, na klar, so was ist denn die Alternative? Also so das, er war jetzt kein Mensch, der gesagt hat, nein, ich sehe, dass die Chemo mir schadet, ich sehe, dass es mir schlecht damit geht. Das möchte ich nicht, ich möchte lieber die Zeit nutzen. Das war bei ihm nicht der Fall, er wollte schon noch kämpfen und ja, dann wurde noch eine Chemo gemacht, aber irgendwann hat er halt auch nicht mehr gegessen und dann konnte das nicht mehr gemacht werden. Also er fand das nicht gut. Also der Arzt hat irgendwann gesagt, das ist nicht mehr vertretbar. Wir geben ihnen ja die Chemo, damit sie nach Hause können, damit sie damit es besser wird. Aber es wird nicht besser und sie liegen nur hier im Krankenhaus und das kann ja nicht das Ziel sein. Ja, aber für ihn war das so ein bisschen wie aufgeben, dass er keine Chemo mehr bekam. Das war für ihn schlimm, dass ihm die nicht mehr gegeben wurde.
Habt ihr auch den Satz gehört mit, gehen Sie nach Hause und genießen Sie die Zeit, die Sie haben?
Ja, also es war in meinem Fall das Hospiz, also in Papas Fall, weil er nicht nach Hause konnte. Also es war ja auch, meine Mama ist ja auch sehr krank gewesen und es hätte sich niemand ausreichend um ihn kümmern können zu Hause in seinem Zustand. Und ich hatte dann alles versucht, ihn ins Hospiz zu bekommen. Das ist ja auch nicht einfach, da einen Platz zu kriegen. Und das war für ihn aber, hat sich auch nicht gut angefühlt für ihn. Also ich habe ihm das versucht klarzumachen, dass das schöner ist als, schöner ist ein verrückter Begriff, aber mein Papa hatte auch diesen Krankenhauskeim. Das heißt, ich musste komplett vermummt ihn besuchen. Mhm. Unser Kind durfte ihn gar nicht mehr besuchen, weil er sich halt nicht schützen konnte oder also keine Maske und alles anziehen konnte. Und er lag da in einem Einzelzimmer und durfte das Zimmer nicht verlassen wegen dieses Krankenhauskeims. Und das war furchtbar. Und das ist ja in einem Hospiz alles anders. Mhm. Und das habe ich eben versucht dann auch schmackhaft zu machen, dass das ein friedlicherer Ort ist als hier im Krankenhaus. Er war ja in Düsseldorf im Krankenhaus, wo meine Eltern gelebt haben und ich wohne in Mülheim. Das war jeden Tag für mich 1,5 Stunden Autofahrt, je nach Verkehr. Außer mir hat ihn auch kaum jemand besucht. Dann macht es doch nur Sinn, ihn in meine Nähe zu holen. Ja, und dann hatte ich ihn haben wir einen Platz bekommen. In Mülheim im Hospiz und das war auch gut so.
gut so für die Situation, aber auch gut für ihn und seine mentale Gesundheit? Also wie hat er es weggesteckt?
Also er war zu dem Zeitpunkt, war dann Ende Juli schon in wirklich keiner guten Verfassung mehr. Hatte nicht mehr essen wollen oder konnte auch nicht mehr essen. Dann war der Tag gekommen. Es war ein bisschen hin und her. Das war für ihn schwer. Mein Vater war jemand, der gerne weiß, was Sache ist und wie das jetzt abläuft und was
Plan
passiert.
Ein Plan.
Ja. Er hatte gerne einen Plan. Und er sollte zuerst ins Hospiz in Düsseldorf kommen. Das ging aber nicht wegen dieses Keims. Die wollten ihn dann doch nicht nehmen. Und die Tasche war aber schon gepackt dafür. Also das hat ihn wirklich, das war ihm zu viel Heckmeck. Ne? Mhm. Jetzt in einem einen Tag soll er ins Hospiz in Düsseldorf, dann doch wieder nach Mülheim. Und dann war dann der Tag gekommen, dann kam er dann in Mülheim ins Hospiz. Ja, also das ist ein sehr friedlicher Ort gewesen, oder ist er immer noch. Ich glaube, ich war ein bisschen zu euphorisch, kann man sagen. Also so, ich habe ihm das, guck mal, wie schön, und das ist doch hier ein ganz tolles Gebäude, das ist in so einem ganz tollen Altbau und aber total modern gemacht, und er hatte aber ganz andere Gedanken. Und ich war so, das ist doch schön hier. Bescheuert. Er hat dann so ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Und ich habe ihm das alles dann so eingerichtet, wo seine Sachen sind. Und hatte ihm ganz viele Bilder von unserem Kind da aufgehangen. Und er hat sich da ja dann so ein paar Stunden gebraucht. Aber dann kam er da an. Und dann lag er dann da und sagte, jetzt hätte ich gern Zitroneneis. Und ich war so, wie, du möchtest was essen? Ja, klar. Und dann bin ich losgelaufen und habe ihm Zitroneneis geholt. Und das hat er dann auch gegessen. Davon habe ich auch noch eine Videoaufnahme. Also das ist so richtig, ich habe dann noch der Mama geschrieben, das ist so gut, dass der hier ist. Und ich habe echt gedacht, wir haben jetzt noch ein bisschen gute Zeit. Also dann durfte unser Kind ihn auch wieder besuchen. Und das war kurz so ein Hoffnungsschimmer. Und dann ist er eingeschlafen und dann wurde er wieder wach. Du isst jetzt gern Zitroneneis. Dann habe ich ihm noch ein Zitroneneis geholt. Und dann ist er wieder eingeschlafen und dann ist er aber nicht mehr richtig wach geworden. Also das war dann Freitag, genau. Und dann war er eigentlich so ein bisschen, kann man sagen, die ganze Zeit am Schlafen. Und wirkte so, als sei das Bett unbequem. Also er hat sich immer wieder so woanders hingelegt, und ich habe ganz oft dann nach den Mitarbeitern geschellt, die wirklich nett waren, und ich habe gesagt, ihnen ist doch irgendwie unbequem. Und dann haben die mir aber gesagt, nee, das ist normal. Also dass das so ein bisschen Unruhe ist. Und mir dann eigentlich schon zu verstehen gegeben, dass das nicht mehr lange dauern wird. Und er hat dann aber auch schon keine Gespräche mehr führen können und war dann ja in einem sehr schläfrigen Zustand, bis er dann sonntags dann schon verstorben ist. Also es war eine sehr kurze Zeit im Hospiz.
Wie war der Moment für dich, wo du wusstest, okay, er liegt im Sterben, konntest du dich verabschieden, warst du da?
Ja, diese Unruhe konnte ich nicht so richtig einordnen, und auch die Mitarbeiter konnten mir jetzt nicht sagen, wie lange das dauert. Also die haben gesagt, ja, das kann in ein paar Stunden sein, das kann aber sich auch noch ziehen. Wie eine Mitarbeiterin sagte dann auch, mein Vater vielleicht noch auf irgendwen wartet. Das war dann auch so ein Satz, wo ich dachte, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt damit machen soll. Ich war bis Samstagabend dann da und die Vereinbarung getroffen, dass ich zu jeder Zeit angerufen werden kann. Und Sonntagmorgen rief mich dann eine Mitarbeiterin an. Und es war, weiß ich, 9 Uhr oder 8 Uhr. Und sagte dann, ihr Vater steht in den Startlöchern. Und das war dann am Ende das Glück, dass er in Mülheim war, weil ich nur eine Minute brauchte zu ihm. Und dann bin ich die Treppen hochgelaufen und dann ja, war ich bei ihm und also bin dann in das Zimmer rein und da saß schon die Mitarbeiterin bei ihm am Bett und hat seine Hand gehalten. Und ja, ich habe dann seine Hand genommen und das waren dann nur noch wenige Minuten.
Du hast gerade schon gesagt, deine Mama, oder hast es ja auch schon im ganzen Verlauf ein bisschen anklingen lassen, deine Mama war ja auch krank und konnte eben wegen ihres gesundheitlichen Zustands nicht zu ihm gehen. Mhm. Hast du aber auch gemerkt, ob das irgendwas zwischen den beiden dann ausgelöst hat? Weil ich meine, du warst ja auch im Kontakt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mit deiner Mama, ja, oder? Also hat sie sich da Vorwürfe gemacht oder hat sie das verstanden, was passiert?
Dass er stirbt, meinst du?
Und sie nicht da ist, ja. Oder war das ein Thema für sie, oder?
Also, das stand eigentlich gar nicht zur... Vielleicht hat man darüber gesprochen, dass sie ins Hospiz kommen kann und dann auch da einen Platz bekommt in dem Zimmer. Aber die Zeit blieb dann gar nicht, das irgendwie zu organisieren. Vielleicht hätte man das gemacht, wenn irgendwie das alles länger gedauert hätte. Mhm. Es gab einmal einen Moment, da lag Papa noch im Krankenhaus. Da musste sie notfallmäßig ins Krankenhaus und kam dann auch in dieses Krankenhaus. Und das war irgendwie so... ja, das war irgendwie blöd. Wir hatten eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass die beiden vielleicht zusammen dann auf ein Zimmer können.
Das wäre schön gewesen.
Das wäre schön gewesen, aber so läuft das nicht im Krankenhaus. Das heißt, also eigentlich hätten die beiden sich da nochmal sehen können, aber das war dann nicht der Fall. Es stand eigentlich nicht zur Debatte, dass sie... Vielleicht hat man darüber so ein bisschen... so, weiß nicht, sich das gewünscht oder darüber sich das ausgemalt. Aber ihr Zustand war zu schlecht, als dass man sie in irgendeiner Form jetzt von A nach B transportieren könnte.
Aber was war so die letzte Kommunikation zwischen den beiden?
FaceTime. Also er war ja kurz zu Hause im Juni. Und das war so der Abschied von den beiden. Das war... schwierig. Der Papa, wir waren an dem Vormittag im Krankenhaus für das Kontroll-CT und dann sind wir wieder nach Hause und dann riefen die aber schon an und haben gesagt, das hat sich alles so verschlechtert, sie müssen sofort wieder ins Krankenhaus. Vor allen Dingen dieser Wirbel hat sich so stark verschlechtert, dass sie Sorge haben, dass das zu einer Querschnittslähmung führt, wenn er jetzt bricht und oder wenn das jetzt ja, und er, ich war mit ihm im Krankenhaus, bin dann nach Hause gefahren, dann kam dieser Anruf, dann bin ich wieder zurückgefahren. Der Papa war total sauer darüber. Also das war, ja, super. Und der Papa hat auch manchmal nicht so richtig kanalisieren können, wohin mit seiner Wut. Und Mama hat dann, ja, ihn versucht zu besänftigen und das wird schon und ja, das, was man so sagt, aber
so ein richtig bewusstes Verabschieden zwischen den beiden gab es dann.
Ich bin in ihr Zimmer gegangen und habe ihr gesagt, Mama, du solltest jetzt einmal zu Papa gehen, ich glaube nicht, dass er nochmal nach Hause kommt. Das hat sie dann auch gemacht, aber für ihn hat sich das so angefühlt, wie jetzt werde ich hier verabschiedet, und darüber war er noch wütender. Im Prinzip konnte man nichts richtig machen, weil ja, das einfach eine richtig, richtig beschissene Situation war. Und das nicht dieses, wie man sich das vielleicht wünscht, man nimmt sich in den Arm und ist sich darüber bewusst, was jetzt passiert und sagt sich nochmal, wie lieb man sich hat. Also das wäre vielleicht wünschenswert gewesen, aber... dafür hatte man auch einfach nicht genug Zeit, sich mit dieser ganzen Situation auseinanderzusetzen. Mein Vater hat meine Mutter gepflegt über 2 Jahre und jetzt soll er derjenige sein, der stirbt. Also das war so verrückt einfach alles. Und Dann, ja, meine Eltern haben gefacetimed, aber am Ende mehr ich mit Mama. Und dann habe ich dann das Handy so rübergereicht. Und auch dann der Samstag, bevor Papa starb, Mama konnte ja nichts machen. Sie hat mehr eigentlich mir irgendwie Kraft gewünscht oder auch geweint darüber, dass ich das alles jetzt alleine machen muss. Und war darüber so, ja, so traurig, dass ich das so alleine durchstehen muss. Und hat versucht, für mich stark zu sein oder mir Kraft zu geben durch ihre Worte. So. Der Papa konnte man nichts mehr machen. Und sein Zustand war auch so, ja, also er war einfach dann die letzte Zeit dann nicht so, dass man mit ihm jetzt noch ein klares Gespräch führen konnte.
Hast du sie dann angerufen,
als er verstorben ist? Ja, ich habe sie dann gefacetimed. Das ist total schwierig, jemanden anzurufen. Also sie war selber beatmet, wo man dann so Angst hat, was mache ich jetzt mit ich rufe sie jetzt an und sage ihr, er ist gestorben und sie ist alleine zu Hause. Wie geht es ihr dann? Wie geht sie damit um? Ja, sie hat geweint und im Hospiz wurde dann nochmal mein Vater hergerichtet. Auch daran erinnere ich mich auch noch. Sie hat am Tag vorher mit meinem Mann die Kleidung für meinen Vater nochmal rausgelegt, die er dann tragen soll, wenn er verstorben ist. Und das war richtig gut für sie. Also das habe ich ganz vergessen. Das tat ihr richtig gut, weil sie dadurch das Gefühl hatte, was tun zu können. Mhm. Für ihn vor allen Dingen. So. Ja. Oder vielleicht auch, was als Ehefrau eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre. Also sie hat ihm Anziehsachen rausgelegt und dann hat er wurde ihm das dann angezogen und dann habe ich sie nochmal gefacetimed und das war für sie gut. Das so zu sehen, wie er
in den Klamotten dann noch war.
Ja, und er sah richtig gut aus, muss man sagen. Also das war ein richtig schöner, friedlicher Anblick. Also das war wirklich, das hat mir richtig gut, ihn so zu sehen. Ja.
Wie war das aber eigentlich auch für dich, zu wissen, dass jetzt ein Elternteil stirbt, von dem man jetzt blöd ausgedrückt, aber nicht von ausgegangen ist, dass der stirbt. So. Und
ja.
Wie war das für dich, das zu realisieren? Weil eigentlich beschäftigt man sich ja dann eher mit dem Tod der Mama, so auch über die Jahre, wo du sie gepflegt hast. Mhm. Und auf einmal kriegst du das Leben dazwischen und sagst so, nee, warte, erstmal der Papa. Was hat das mit dir
gemacht? Das hat sich alles angefühlt, die letzten 2 Jahre, wie im falschen Film. Also, dass sich Mamas Gesundheitszustand so rapide verschlechtert hat, hat aber nicht dazu geführt, dass wir uns mit ihrem Tod beschäftigt haben. Mhm. Also meine Mama hatte ein Beatmungsgerät und wir dachten, mit dem kann die ganz lange leben. Und dass die Situation schlimm war, also auch für sie oder auch für die ganze Familie, ist das eine gewesen, aber dass sie jetzt stirbt, damit haben wir uns eigentlich nicht befasst. Aber die Mama sagte eigentlich immer, der Papa stirbt vor mir.
Aber hat sie gesagt?
Ja, das hat sie gesagt. Aber das hat sie, weil sie dachte, mit dieser NIF, also das ist diese nicht-invasive Beatmung, kann sie richtig alt werden. Und sie sagte immer ganz stolz, mein ganzer Körper funktioniert noch, meine Organe sind top, mein Herz ist top, meine Gelenke sind top, nur die Lunge nicht. Und ja, das war für sie, sie dachte, damit wird sie steinalt.
Ja. So Sprüche kenne ich. Mama hat auch immer gesagt, so, Gete hat sie ihn immer genannt, sie hat ihn nie bei Vornamen genannt, immer beim Nachnamen. Und hat immer gesagt, so, ja, ach, du lebst so ungesund, du rauchst, du trinkst und das, also trinken im so feierlichen Rahmen und so, Mama halt selten oder nie.
Ja, meine Mama auch.
Und hat auch immer gesagt, ja, du musst auf dich achten, weil du lässt uns zu früh alleine.
Mhm.
Und hat das eigentlich auch immer gedacht, dass er als Erster stirbt, ja.
Mhm. Also meine Eltern haben beide geraucht, viele Jahre, Jahrzehnte. Bei meinem Vater kam dann noch das ungesunde Essen dazu und dann auch mal, also nicht viel Alkohol, aber hin und wieder mal. Und ja, das ist so diese Generation Männer vielleicht, die denken, sie sind unsterblich.
In der nächsten Folge möchten wir Jennifer dabei zuhören, wie es ist, dann auch noch die Mama zu verlieren.
Alles klar, mein Mädchen. Dir einen schönen Tag. Bis dann.
Mütter sterben nicht. Der Podcast für die, die bisher nicht über Trauer sprechen konnten.